Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Bagdad Software Podcast. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2011 und am Mikrofon ist Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Das Jahr neigt sich langsam, aber sich dem Ende zu Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und natürlich auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und was eignet sich für einen Rück- und Ausblick besser als die Entwicklungen in Sachen Grafikkarten, CPUs, Mainboards und was ihr sonst noch so an Hardware in euren PC steckt. Da ich in Sachen Hardware jedoch überhaupt nicht aktuell bin, habe ich mir heute gleich zwei absolute Experten ins Studio eingeladen. Da wäre zum einen unser hauseigener Hardware-Experte Timo.
Hallo, grüß dich.
Und zum anderen der Hardware-Experte von Gamers Global, Dennis.
Hallo.
Ja, dann schauen wir doch mal, was uns die beiden so zu erzählen haben. Fangen wir am besten mit dem Bauteil an, was für die Spieler am wichtigsten ist, der Grafikkarte. Ich hatte in diesem Jahr das Gefühl, dass sich dort nicht so wirklich viel getan hat. Wie siehst du das, Timo?
Ist grundsätzlich eher falsch, Christoph, weil man muss ja bedenken, dass Anfang des Jahres 2011 für die neue 5er Generation von Nvidia auf den Markt gekommen ist, mit der sehr populären GeForce GTX 560. Das ist meiner Ansicht nach seit langem mal wieder eine richtig gute Grafikkarte bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dass du trotzdem wahrscheinlich denkst, dass 2011 nicht Bahnbrechendes hervorgebracht hat, wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass dann tatsächlich seit März nichts mehr passiert ist. Die Nachfolgemodelle sowohl von AMD als auch von Nvidia lassen nach wie vor auf sich warten. Da gibt es bestenfalls noch Vermutungen und Gerüchte. Von daher, dein Gefühl ist falsch, aber ich kann es durchaus nachvollziehen.
Ja, das ist ein Grund, warum das seit März nichts mehr getan hat.
Ja gut, das vielleicht wirtschaftlich wird es mit Sicherheit Gründe haben, wenn es denn möglich ist, Geld zu verdienen, macht man das natürlich immer auf die schnellstmögliche Weise. Anderer Grund, vielleicht ein bisschen praxisnäher, ist der, ich könnte mir vorstellen, dass einfach momentan nicht mehr Leistung benötigt wird. Wir haben ja immer noch das Problem, dass die Konsolen uns PCler doch ziemlich stark ausbremsen und dass da die Anforderungen an Leistung sowohl bei Grafikkarte, aber auch beim Prozessor seit jetzt nunmehr ein, zwei Jahren ziemlich stagniert. Und es ist einfach nicht mehr so der Druck vielleicht da.
Zumal die Hersteller momentan noch technisch ein paar Probleme haben, um da die Leistung noch weiter zu erhöhen, müssen sie dann halt die Fertigungsprozesse noch weiter verkleinern. Und mit dem jetzt kommenden 28-Nanometer-Strukturen haben die ja doch schon einige Probleme, die Dinger überhaupt fertigen zu können. Da hat sich ja auch einiges verspätet und ja, das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb sich jetzt fast ein Jahr lang überhaupt nichts getan hat.
Und momentan, wer ist vorne, Nvidia oder AMD?
Also ich denke, da kann man seit Jahrzehnten endlich mal eine ganz kurze und prägnante Aussage tätigen. Also Nvidia dürfte da vorne sein. Unterm Strich, es gibt natürlich immer Teilbereiche und Teildisziplinen, wo der ein oder andere Hersteller noch im Voraus ist, aber ja, unterm Strich, wenn man Leistung, zusätzliche Features und so weiter, Lautstärkeentwicklung und Leistungsaufnahme begutachtet, dann finde ich Nvidia doch ein ganzes Stück vor AMD. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Dennis?
Da ich zwei Monitore habe, die unterschiedliche Auflösungen nutzen und mein Rechner recht oft nicht im Volllast arbeitet, mag ich AMD da sogar lieber. Die Nvidia-Karten brauchen da relativ viel Strom im Idle, wenn nicht die gleichen Auflösungen anliegen. Das nervt etwas, vor allen Dingen, weil der eine Bildschirm halt ein 3D-Bildschirm ist und ich deshalb auf Nvidia angewiesen bin.
Genau. Da sprichst du jetzt aber genau diese Teildisziplinen an. Bei Multi-Monitoring ist es tatsächlich so, dass AMD noch ein bisschen fortgeschrittener ist, aber gerade 3D ist es dann wieder, wo man dann doch eher auf Nvidias 3D Vision zurückgreifen sollte. Ja.
Da würde ich manchmal auch gerne bei AMD einfach in die Entscheidungsposition stiefeln und den links und rechts eine runterhauen.
Warum verbraucht Nvidia mehr Strom, wenn die Auflösungen unterschiedlich sind? Das macht für mich jetzt im ersten Moment keinen rechten Sinn.
Warum das technisch ist, weiß ich hundertprozentig auch nicht. Auf jeden Fall geht die Grafikkarte nicht so sehr in den Stromsparmodus. Der Speicher wird schneller getaktet und der braucht dummerweise mittlerweile doch recht viel Energie, wenn unterschiedliche Auflösungen oder wenn sogar unterschiedliche Frequenzen anliegen. Das heißt, einer 60 Hertz, einer 120 Hertz und schon hat man das Problem wieder. Und dann sind es eben keine 15, 20 Watt im Idle, sondern eben schon mal 50, 60. Und das finde ich schon irgendwie doof.
Kann ich voll nachvollziehen. Was ist jetzt so momentan die High-End-Karte im Bereich? Also was würdet ihr als explizite Kaufempfehlung geben für einen High-End-User?
Auch wenn du das nicht hören möchtest, würde ich jetzt keine Dual-GPU-Karte empfehlen wollen.
Entschuldigung. Naja,
da muss ich kurz eingreifen, weil das meine Meinung zu Dual-GPU hat sich mittlerweile geändert. In den letzten Monaten sind die Treiber von AMD schlicht ja scheiße, sagen wir es wie es ist. Ich habe massive Probleme mittlerweile mit dem Ding und meine nächste Karte wird definitiv eine Single-Core und höchstwahrscheinlich auch eine Nvidia wieder. Aber zurück zum Thema.
Ja, also momentan würde ich, wenn man wirklich kompromisslos Leistung möchte, eine Nvidia GTX 580 nehmen. Die macht da vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß als eine AMD 6970. Wobei ja gerüchteweise schon am 22. Dezember der Nachfolger kommen soll bei AMD.
Aber wahrscheinlich erstmal wieder nur ein geringes Stück zahlen.
Ja, wenn überhaupt.
Paper Launch, ja.
Und im Midrange?
Wenn es so um die 100 Euro sein soll, würde ich tatsächlich AMD sagen, so eine 6850, 6870. Oder wenn es eine Nvidia sein soll, eben eine GTX 560 oder vielleicht, wenn man sie nochmal günstig kriegt, eine 460. So viel tun die sich ja teilweise auch nicht.
Ja, und die Leistung wird jetzt wahrscheinlich auch mindestens noch nächstes Jahr ausreichen, wenn nicht sogar noch weiter, oder?
Kommt ganz drauf an, was man da für Ansprüche hat. Ich hoffe ja einfach mal darauf, dass irgendwann nochmal Monitore mit noch höheren Auflösungen erscheinen als 1920x1080. Und wenn man dann eben noch 3D haben möchte oder vielleicht Multimonitoring, dann braucht man eben doch schon ein bisschen Power. Aber für den Normalanwender wird garantiert eine Karte der 170-200-Euro-Klasse auch noch ein Jahr oder zwei ausreichen, klar.
Ja, definitiv. Das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Wie schon vorhin gesagt, das liegt einfach daran, dass die Konsolen uns ausbremsen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass mittlerweile selbst für modernste Spiele in recht hohen Einstellungen, teilweise auch in maximalen Einstellungen in Full HD, bereits Mittelklasse-Grafikkarten ausreichen. Also darunter verstehe ich jetzt Grafikkarten unterhalb der 200-Euro-Grenze. Und das wären halt bei Nvidia die 560 Ti und bei AMD die 6950.
Geht im Prinzip die zukünftige Entwicklung tatsächlich mehr dahin, einfach noch mehr höhere Auflösungen, mehr Monitore gleichzeitig wie bei den CPUs, quasi nicht mehr die reine Leistung zu erhöhen, einfach nur die Möglichkeiten, die man damit hat, zu erhöhen.
Ja, den Weg geht Nvidia ja auch schon mit dem CUDA, dass man die Dinger eben programmieren kann, dass eben die Grafikkarte mehr und mehr auch Funktionen von der CPU noch übernimmt, weil die sich ansonsten eh langweilen würde.
Ja, genau, das sehe ich auch so, zumindest in den nächsten zwei Jahren, wo uns aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine neue Konsolengeneration ins Haus steht. Das Argument, neue Leistungstopwerte nicht mehr zieht und dass da mehr und mehr diese ursprünglich Sekundäreffekte ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, wie zum Beispiel Physics oder CUDA, wie schon erwähnt. Oder was auch jetzt ein bisschen im Trend ist und was auch im Zusammenhang steht mit den kleineren Strukturbreiten, dass einfach Grafikkarten, die leiser, kühler und effizienter sind, mehr und mehr an Attraktivität gewinnen. Zumindest so lange, bis dann tatsächlich wieder auf dem PC die Grafikleistung wieder gebraucht wird.
Ja, auch da finde ich die Gerüchte von den neuen AMD-Modellen eben ganz interessant. Angeblich soll da ja sogar das Top-Modell, die 7970, nur 3 Watt im Idle brauchen und unter 200 Watt unter Last.
Das wären natürlich sehr ordentliche Werte. Allein mir fehlt der Glaube.
Ja klar, wie viel davon war es, weiß kein Mensch, aber trotzdem. Wenn die das schaffen würden und technisch machbar wäre, sicherlich irgendwie, dann Daumen hoch.
Ja, absolut, absolut.
Wie sieht's denn konkret nächstes Jahr aus? Ich meine, es steht Windows 8 an, DirectX 11.1.
Gepflegte Langeweile, würde ich sagen. Die Developer-Preview von Windows 8 hat mich jetzt genauso umgehauen wie damals die Beta von Windows Vista. Ich fand es jetzt nicht so toll. Und ich glaube auch nicht, dass das ganze Konzept so 100% aufgeht. DirectX 11.1 braucht eigentlich auch keiner, zumindest kein Spieler. Und ja Gott, was sollen wir uns da neu kaufen? Können wir viel Geld sparen nächstes Jahr?
Also ist eure Aussage im Prinzip, nächstes Jahr bräuchte man gar keine neue Grafikkarte kaufen. Egal was jetzt AMD oder Nvidia rausbringt.
Ja, das hängt maßgeblich natürlich davon ab, was man bereits von der Grafikkarte besitzt. Ne? Also ich denke, die kommende Generation wird sicherlich in Sachen Effizienz und Leistung nochmal einen draufsetzen. Und davon ist schwer auszugehen. Und wenn man keine aktuelle Grafikkarte im Rechner hat, dann bietet sich natürlich ein Neukauf an. Aber für die Leute, die jetzt schon irgendwas im Bereich der GTX 560 Ti haben oder eben das Pendant von AMD, sehe ich persönlich keinen Grund dazu. Und wie gesagt, momentan kann man selbst die modernsten Spiele unter sehr, sehr guten Qualitätseinstellungen durchgehend flüssig spielen.
Hundertprozentige Zustimmung.
Einigkeit im Podcast, ist doch auch mal was Schönes.
Ja. Das ist aber auch diesmal relativ eindeutig. Also da sind die Entwicklungen einfach ja zu langsam. Da muss keiner kaufen.
Nervt euch das persönlich, dass es eben so momentan so langsam vorangeht? Oder freut ihr euch, dass ihr nicht jeden Monat eine neue Grafikkarte braucht, um es übertrieben auszudrücken?
Also ich habe mich einfach auf andere Technikbereiche spezialisiert, wo ich Geld ausgeben kann.
Oh ja. Ich schätze mal, da kommen wir gleich noch zu einem Bereich.
Wird dann halt nicht der PC aufgerüstet, aber eher klar, so ein bisschen Nerven tut schon. Ich habe mich jetzt auf die neuen Prozessoren gefreut von AMD, war dann auch irgendwie ein Reinfall.
Oh.
Und aber ja Gott, geht schon. Man spart halt eine Menge Geld. Ich habe mir eine 460 Ti gekauft, als das Ding rauskam. Ärgere mich zwar, dass ich da 250 Euro für bezahlt habe, ob man die heute halt für 120 kriegt, aber Gott, so ist halt, ne? Und ja, ist ja schön, dass die jetzt schon seit über einem Jahr im Rechner werkeln kann, ohne dass ich aufrüsten muss.
Würde ich auch so sehen. Das hat natürlich seine Vorteile. Man hat endlich mal einen PC, der länger als 3 Monate noch State of the Art ist. Aber wie du schon jetzt angedeutet hast, Christoph, es ist einfach schon ein bisschen nervig, weil man sieht, dass die Technik schon viel, viel weiter sein könnte. Es gibt ja da diverse Demonstrationsvideos und Trailer, Stichwort Unreal Engine 3.5. Das macht natürlich Lust, ne? Und man könnte wahrscheinlich schon kurz vor diesem Punkt sein, wenn da eben nicht Sony und Microsoft wären, die noch ihre Entwicklungskosten für die Konsolen reinholen müssen. Von daher hat seine Vor- und Nachteile, aber so langsam ist dann wirklich mal Zeit. Also mein Hunger auf neue Grafikeffekte ist schon da.
Da fällt mir dein Artikel von 2008 ein, zur visuellen Entwicklung von Computerspielen, wo du diese Prognose für 2015 gemacht hast.
Ich war jung und brauchte das Geld. Ne? Ja, aber du siehst schon, wir werden doch ziemlich ausgebremst. Da kannst du wahrscheinlich immer 20 Jahre draufrechnen jetzt. Ja, es wird noch dauern. Es wird noch lange dauern.
Gut, dann gehen wir nochmal weg von der Grafikkarte hin zur CPU. Was hat sich denn da so dieses Jahr getan?
Da hat Intel mit der neuen Sandy Bridge-Architektur dann doch echt mal einen guten Hammer vorgelegt quasi. Kam ja auch erst Anfang des Jahres, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Genau.
Und bringt da nur wirklich Prozessoren, die enorm wenig Strom brauchen, aber wahnsinnig viel Leistung haben. Und wer so einen Teil im Rechner hat, der wird wahrscheinlich auch die nächsten 2-3 Jahre den Prozessor nicht mal aufrüsten müssen. Und im Gegensatz zu alten im Gegensatz zu alten Intel-Prozessoren sind die Dinger sogar auch noch bezahlbar. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, von den Bulldozer-Prozessoren von AMD war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil AMD sich da offenbar doch sehr auf den Supercomputer-Servermarkt konzentriert hat, den Desktop aber dann irgendwie doch nicht so lieb hat, wie man das gehofft hat. Und jetzt ist mein schönes ARM 3 Plus Mainboard doch wieder mit einem Phenom 2 verschandelt worden. Aber Gott, die Leistung von so einem Bulldozer ist jetzt doch nicht das, was ich für das Geld und den Energiebedarf hätte haben wollen. Also eigentlich hat sich wahnsinnig viel getan, andererseits ist es aber auch schon wieder langweilig, weil die letzten richtig guten Prozessoren halt Anfang des Jahres rauskamen. Da wird es dann nächstes Jahr nochmal wieder ein bisschen spannender.
Prinzipiell kann man hier genau dasselbe sagen wie bei den Grafikkarten. Im ersten Quartal hat es eingeschlagen, also richtig, richtig heftig eingeschlagen, wie schon erwähnt eben von Dennis. Auch hier ist seit langem mal wieder eine Prozessorengeneration, die richtig gut ist in eigentlich allen Belangen. Und seitmals tut sich dann gar nichts. Im Gegenteil, die Vorstellung von AMDs Bulldozer war eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Wobei natürlich das Kritik auf hohem Niveau ist, weil Intel die Messlatte natürlich auch ein ganzes Stück nach oben versetzt hat. Aber wie gesagt, die Prozessoren, die jetzt auf dem Markt sind, also die Sandy Bridge-Generation, dürfte zweifelsfrei noch mindestens 2-3 Jahre halten. Ich bin da wahrscheinlich sogar noch optimistischer.
Vor allen Dingen wären die Bulldozer-Prozessoren nicht so enttäuschend, wenn AMD die Dinger anders beworben hätte. Wenn die den FX8000 nicht als 8-Kern-Prozessor beworben hätten, sondern als 4-Kerner, dann wird er gar nicht so bescheiden aussehen. Aber das konnten sie ja nicht, weil sie ja schon 6-Kerner in der Hinterhand hatten.
Ja, das ist ein gutes Argument. Wobei aber die Leistungsaufnahme, also ich habe hier gerade noch ein Diagramm vor mir, wenn man jetzt mal vergleicht, das Topmodell von AMD, den 8150, der 250 Euro kostet, mit dem ja, beliebtesten Intel-Modellen im 2500K, der ab 180 Euro kostet, dann also was Leistung angeht und Leistungsaufnahme, das sind schon heftige Unterschiede. Also da ist AMD arg im Hintertreffen.
Ja, ein, zwei Generationen locker. Das, ja. Sehe ich auch so. Und da wird Nvidia... warum sage ich eigentlich immer Nvidia? Und da wird Intel nächstes Jahr mit dem Ivy Bridge eben auch nochmal gut vorlegen, weil die ja im Schnitt nochmal gut 20 Watt einsparen wollen.
Ja, durch diesen neuen Fertigungsprozess, ne, auf 22 Nanometer sind sie dann.
Also ja, wobei, wer da noch mehr Leistung erwartet, wird wahrscheinlich auch wieder enttäuscht, weil so viel schneller werden die Dinger nicht, aber die brauchen halt deutlich weniger Energie. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ein Vierkernprozessor mit absolut alltagstauglicher Rechenleistung, mit 35 Watt Energiebedarf und integrierter Grafiklösung, die da auch schon mit reingerechnet ist, das ist wow.
Ja, das ist definitiv eine coole Entwicklung. Vor allem dieser Grafikchip, im Prinzip braucht man ja für einen reinen Office-Rechner mittlerweile jetzt an Sandy Bridge gar keine zusätzliche Grafikkarte mehr.
Grundsätzlich ja, also die von der Hardware-Seite aus stimme ich dir absolut zu, besonders jetzt mit der Ivy Bridge-Generation, die hier ansteht. Was hat noch ein bisschen das Problem bei Intel ist, sind die Treiber für die Grafikkarten. Das wird jetzt im Office-Modus nicht auffallen, aber wenn man ein bisschen spielen will, dann wird man dann doch ab und an auf ein paar Probleme stoßen. Aber das sollten sie noch in den Griff kriegen und dann kann man eigentlich uneingeschränkt eine Empfehlung aussprechen.
Wie sieht's mit Blu-ray aus? Sind die dafür geeignet, das anständig abzuspielen?
Da haben sie ja noch ein bisschen Probleme mit dem 24p-Modus, glaube ich. Also da wird auch bei Heimkino-Rechnern immer wieder empfohlen, eine günstige, dedizierte Karte zu nehmen. Ansonsten geht's natürlich. Also beschleunigen tun die schon, die Leistung reicht auch aus. Aber da sind es wieder die Treiber.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch. Ich habe ja schon Ja gesagt voreilig, aber hier und Dennis eben schön zusammengefasst. Auch hier wieder Hardware ist super, Software problematisch.
Was ist so momentan Standardkerne? Sind wir schon bei 4 oder sind wir noch 2?
Ich würde schon locker 4 sagen, klar. Bei Preisen, ich meine, so ein 4-Kern AMD kostet 50 Euro, 60 Euro. Da kann man durchaus von alltagstauglich reden, oder?
Ja, definitiv. Also erstens, ein preisliches Argument trifft zu. Und wir sind jetzt mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo es tatsächlich auch 2-3 Spiele gibt, 2-3 Massenmarktspiele, die auch wirklich von 4-Kern profitieren. Also wer sich jetzt einen neuen Prozessor kauft, wäre es doch sehr gut beraten, auf 4-Kerne zu setzen. Mehr müssen nicht unbedingt sein, momentan und auch nicht in den nächsten 2 Jahren, schätze ich mal ganz vorsichtig, aber aktuell 4-Kerne dürfte wohl das Vernünftigste sein, was man machen kann.
Wie sieht es denn nächste aus? Also die Ivy Bridge kommt von Intel, was die kleinere Fertigungsprozess, sprich mehr Leistung für weniger Stromverbrauch. Kann die sonst noch irgendwas Besonderes, was man jetzt schon weiß?
Sie hat halt die neue DirectX 11 taugliche Grafik dann gleich drin. Bei der Grafik soll Intel da tatsächlich am meisten gearbeitet haben. Die Prozessorleistung hat denen dann wohl doch schon ausgereicht. Und die GPU war halt von Anfang an langsam. Ob sie dann gleichzeitig auch noch ein Team für neue Treiber engagiert haben, weiß keiner. Ich hoffe, das jetzt mal.
Das ist aber gemein.
Wäre die bessere finanzielle Entscheidung gewesen, denke ich mal. Wobei Softskills interessieren ja keinen, macht man ja keine Werbung mit. Von daher, Ivy Bridge, toll für Stromverbrauch, gut bei neuer Grafik, wobei immer noch nicht spieletauglich. Bringt ja auch nichts, wenn das Ding DirectX 11 kann, aber trotzdem zu langsam sein wird. Und von daher, wer jetzt einen guten Prozessor hat, muss auch da wahrscheinlich nicht aufrüsten.
Ja, also auch hier DirectX ist immer so ein Werbegag. Eigentlich ziemlich absurd, wenn man auf die Onboard-Grafik setzt. Ansonsten, ich weiß nicht, also spieletauglich mit Einschränkungen würde ich aber sagen. Also ich würde nicht komplett die Spieletauglichkeit absprechen. Ich habe jetzt, muss ich zugestehen, nicht komplette Benchmarks oder so im Hinterkopf, aber also, es war ja schon bei Sandy Bridge so, dass das ein oder andere Spiel mit geringeren Details und unter nicht Full-HD-Auflösung schon im annehmbaren Bereich abläuft und da denke ich und hoffe ich, dass es mit Ivy Bridge doch nochmal spürbar besser wird, dass man vielleicht auch das ein oder andere halbwegs moderne Spiel in ordentlichen Grafikeinstellungen spielen
ja, wenn man nur auf die Benchmark-Tabellen schaut, dann hast du da vollkommen recht, nur die Treiber sind es halt wieder. Ich spiele jetzt gerade, weil es bei Good Old Games so hübsch günstig war, mal wieder Enclave auf dem Notebook diesmal und nutze da eben auch die Intel HD-Grafik und selbst bei so einem Uralt-Spiel sind halt die Schattendarstellungen komplett falsch und Beleuchtung stimmt überhaupt nicht. Also da nehme ich dann trotzdem den dedizierten Grafikchip dazu. Das ist bei modernen Titeln auch nicht anders. Also bringt keinen Spaß.
Hat AMD irgendwas in der Hinterhand oder ist jetzt momentan absehbar, dass die nächsten 2 Jahre Intel noch klar vorne sein wird? dadurch, dass die Sandy Bridge so massiv reingeknallt hat.
Ja, AMD wird wahrscheinlich versuchen, endlich mal im Notebook-Bereich ein bisschen punkten zu können. Mit den Grafikkarten können sie schon. Da finde ich AMD sogar richtig gut aufgestellt im Notebook-Bereich, aber bei den Prozessoren ist es halt doch eher lachhaft. Die Llano-Prozessoren sind zwar nett, auch mit integrierter Grafik, aber von der Leistung her dann vergleichsweise enttäuschend. Was dann kommen wird, ist Trinity, eben eine Mischung aus einem überarbeiteten Bulldozer und einer HD-7000-Grafik. Wie gut und schnell der dann sein wird, auch bei geringem Stromverbrauch, weiß dann wieder keiner. Ich hoffe es mal für AMD, dass sie da ein bisschen den Fuß ins Tor kriegen, weil Intel da ja auch mit Sandy Bridge und später dann mit Ivy Bridge im Notebook-Bereich einfach mal top dominiert. Gerade die ganzen Ultrabooks, die jetzt kommen, extrem dünne Netbook-Nachfolger mit hohem Preis, die werden dann von Ivy Bridge eben richtig, richtig stark profitieren können, weil man da enorm viel Rechenleistung bei wahnsinnigen Akkulaufzeiten kriegen kann und dann eben sogar mit halbwegs spieletauglicher Grafik. Und ich denke mal nicht, dass Trinity von AMD da wirklich groß was entgegensetzen kann.
Was ist aktuell die Empfehlung im mittleren Preisbereich, ein i5?
Im Notebook ja. Und im Desktop auch.
ja, definitiv. Also zweifellos Sandy Bridge und Desktop i5 2500K ist eigentlich zu Recht das beliebteste Modell, kostet, wie schon gesagt, um die 180 Euro. Wobei ich glaube, da soll jetzt demnächst auch nochmal eine leicht überarbeitete Version kommen, 2550K, wobei man noch nicht genau weiß, was der jetzt anders machen soll. Ja, und im Notebook-Bereich, ich weiß nicht, i5 2410 oder 2430, je nach Modell, sind auch sehr empfehlenswerte Varianten.
Den 2410 habe ich im Notebook und das Ding ist schon wirklich überzeugend. Also der schlägt meinen ehemaligen Desktop-Prozessor, einen AMD Phenom 2 X3, relativ problemlos, obwohl der deutlich geringer getaktet ist. Und das ist schon richtig beeindruckend, was das Notebook-Ding da mit seinen 35 Watt Strombedarf das schon abzieht. Ja. Und das ist wirklich nur ein günstiger Einstieg.
Weil du eben noch die Ultrabooks erwähnt hast, das, ich will zwar vielleicht vorwegnehmen, das ist so meine Hoffnung auf 2012, weil ja in den anderen Hardware-Bereichen wirklich nichts Bahnbrechendes zu erwarten ist, was wirklich im Alltag was nutzen würde. Ich hoffe wirklich, dass es 2012 gute, sehr leistungsfähige Notebooks, vor allem Ultrabooks geben wird. Und dass vielleicht tatsächlich der Notebook-Bereich nächstes Jahr am meisten nach vorne gebracht wird.
Für mich als Dummer, was unterscheidet ein Ultrabook von einem Netbook und einem Notebook?
Ja, Netbooks sind ja nur leistungsmäßig unterste Einstiegsklasse. Da sitzen halt in vielen Fällen dann immer noch Intels Atom-Prozessoren drin, die kaum mehr können als Office. Oder neuerdings dann eben schon AMD mit dem E350, der schon deutlich mehr kann, aber immer noch, ne, geht so. Ultrabooks sind eigentlich richtige Notebooks von der Leistung her, aber relativ dünn, maximal 2 Zentimeter, sollen Laufzeiten von 8 bis 12 Stunden eben auch mitbringen und dafür auch ein kleines bisschen größer als Netbooks sein vom Display her, so 12, 13 Zoll. Nur preislich fangen die dann eben auch erst bei 700-800 Euro an. Und es ist ein Begriff von Intel, daher sind bei einem Ultrabook, wo der Name auch draufstehen darf, tatsächlich Intel-Prozessoren, Sandy Bridge oder Ivy Bridge verpflichtend.
Ja, genau. Intel gibt da ziemlich enge Restriktionen, ne? Vorgaben, die es von Herstellern einzuhalten gilt. Ich würde jetzt sagen, Ultrabooks sind das Windows-Pendant zu MacBook Air, zu Apples MacBook Air. Du hast eben gesagt, die werden auf 12, 13 Zoll beschränkt. Das sind aber schon 14, 15 Zoll angekündigt.
Ne? Gibt auch größere, aber der Sinn des Ultrabooks sollte ja eigentlich was Kleines, Portableres sein.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu den CPUs. Setzt Ivy Bridge auf denselben Sockel? Also wenn jetzt jemand schon einen LGA 1155 hat zum Beispiel, kann er dann problemlos aufrüsten? Oder hat er jetzt schon wieder sich in die Sackgasse gekauft?
Also angeblich soll es mit BIOS-Updates möglich sein. Intel macht da ja gerne mal kurz vor Ende nochmal eine Kehrtwendung, wenn sie merken, dass sie gerne neue Chipsets verkaufen wollen. Wie gesagt, angeblich sollen BIOS-Updates gehen, der Sockel bleibt der gleiche. Ob dann wirklich jedes Mainboard nachher auch kompatibel ist, müssen dann eben die Hersteller quasi entscheiden. Ein paar neue Features, die neuen Chipsets und neuen Boards mit sich bringen sollen, können die alten natürlich noch nicht haben. PCI Express 3, USB 3 direkt im Chipsatz und. Ob das jetzt lebenswichtig ist, mag ich jetzt auch mal bezweifeln. Kann man also auch beim Alpen lernen.
Zu den BIOS-Updates kann ich vielleicht noch was beisteuern. Ich habe mir just gestern eins für mein Mainboard runtergeladen. Das ist sogar noch ein P67-Chipset, also nicht der aktuellste. Und mit dem Update soll es dann tatsächlich möglich sein, die 22-Nanometer-Prozessoren zu nutzen. Also das kann ich jetzt für mein Asus-Mainboard bestätigen. Ansonsten bist du dir sicher, Dennis, dass USB 3.0 on, also direkt auf dem Chip implantiert sein wird?
In den neuen 70er-Chipsätzen soll USB 3 tatsächlich drin sein, ja.
Werden sie es schaffen endlich mal, das war fein, ja.
Sehr schön. Und vielleicht auch endlich mal mehr als zwei neue SATA-Ports. Das war ja auch ein bisschen nervig bisher.
Womit wir schon beim nächsten Thema sind. Was hat sich denn bei den Mutterbrettern so getan?
Ich bin ein Freund von SSD-Caching, also den Z68-Funktionen, wo man Festplatten und kleine SSDs quasi zu einem Hybridlaufwerk vereinen kann, um zumindest ansatzweise die Leistung von der SSD, aber die Flexibilität von einer großen Festplatte zu haben. Und das soll bei Intel jetzt gerüchteweise tatsächlich bei fast allen Boards Einzug halten, was auch nicht schwer ist, weil es im Prinzip nur ein Treiberding ist, was nicht freigeschaltet wurde. Und da hat sich eben Mainboard-mäßig eigentlich noch das meiste getan. Ansonsten hängt Intel da mit den integrierten Funktionen, wie wir das ja eben schon hatten, ein kleines bisschen hinterher. USB 3 haben AMD und Intel beide noch nicht integriert im Chipsatz. Das kommt halt immer nur mit
ja, Zusatz. Liegt das wirklich jetzt an AMD und Intel oder fehlen da einfach noch Vorgaben?
Die Standards gibt's. Das liegt schon an AMD und Intel, dass sie es eben einfach noch nicht für nötig befunden haben. Oder es finanziell noch nicht wichtig fanden, wie auch immer. Geht ja auch mit Zusatzchips. Muss dann halt nur der Mainboard-Hersteller zahlen. Das wollen viele halt nicht. Von daher, möglich wäre alles.
Ja, also kann ich eigentlich, muss ich auch unterstreichen, hat sich auch wenig getan, relativ wenig, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass bei vielen Herstellern jetzt der Umschwung von einem BIOS auf das EFI oder UEFI gemacht wurde. Ist eine feine Sache, sieht ganz nett und hübsch aus, lässt sich einfach bedienen, aber natürlich wirklich oft wird man es nicht nutzen. Aber auch immerhin hat man da mal ein altes DOS-Relikt, will ich jetzt mal so sagen, abgelöst und ist den Schritt ins 21. Jahrhundert endlich mal gegangen.
Ja, die Leute, die das erste Mal so ein UEFI sehen und dann merken, dass man da mit der Maus rumklicken können, sind immer furchtbar begeistert. Je weniger die von Computern verstehen, desto begeisterter sind sie, bis sie dann merken, dass genauso dämlich beschriebene Funktionen da angeklickt werden können wie vorher. Also geändert hat sich von der Funktion überhaupt nichts, man kann nur die Maus benutzen inzwischen.
Nur netter verpackt, ja.
Ja. Hübsch und hochauflösend, yay.
Ja, hallo.
Und ansonsten keinerlei Neuerungen, SATA 3 oder irgendwie sowas?
Na klar, SATA 3 ist ja mittlerweile, ich glaube sogar schon ein bisschen länger Standard. Bei AMD gibt es ja in den Chipsätzen schon gleich 6 SATA 3 Schnittstellen, wenn ich mich nicht täusche. Bei Intel sind es noch 2, der Rest ist dann SATA 2, aber gut, die 2 reichen ja meistens auch aus, weil Festplatten die Geschwindigkeit ja immer noch lange nicht ausreizen, von DVD-Laufwerken mal ganz zu schweigen. Und mehr als 2 SSDs wird wohl kaum jemand im Rechner stecken haben. Obwohl, aber wenn ich mir meinen so angucke.
Aber du hast es eben schon angesprochen, SSDs ist jetzt vielleicht für mich so ein kleines Highlight noch von 2011. Gibt es zwar schon länger die SSDs, aber man kann eigentlich sagen, dass sie jetzt in 2011 so die letzten Kinderkrankheiten abgelegt haben. Und dass, ja. Dass man sich auch preislich jetzt so langsam den bezahlbaren Regionen nähert. Also eine SSD als Systemplatte ist eigentlich für 2011 meiner Meinung nach ein Muss. Nur 64 oder 128 GB sind definitiv bezahlbar. Ja. Und auch zweifellos die absolut sinnvollste Investition, die man tätigen kann, wenn man noch keine SSD im Laufwerk hat.
Das ist eindeutig Pflicht. Es gab in den letzten, wenn man ganz großspurig und sagt, 10 Jahren keine Entwicklung, die so viel gefühlte Mehrleistung im Rechner gebracht hat wie eine SSD. Also von einer Festplatte auf eine SSD umsteigen beim Betriebssystem und der Rechner schnurrt auf einmal wie ein Kätzchen, ist schnell wie nichts Gutes. Und kein Prozessor-Update, kein Speicher-Upgrade, keine neue Grafikkarte hat eben so viel gefühlte Leistung gebracht. Und ich sage gefühlte Leistung, weil man es meistens den Benchmarks gar nicht unbedingt messen kann. Außer vielleicht, hey, ich kann jetzt 500 Megabyte pro Sekunde schreiben oder lesen. Aber man merkt einfach beim Starten von Programmen, von Windows, es geht einfach flüssig. Diese dämliche Sanduhr, die man sonst immer dauernd dazwischen hat, fällt weg. Daher habe ich jetzt sowohl beim Notebook als auch beim Desktop komplett umgestellt und möchte nie wieder einen Rechner ohne haben.
Gibt es eigentlich schon irgendwelche Informationen zur Haltbarkeit? Also die sind ja Flash-basierend, aber Flash hat ja quasi auch ein internes Limit an möglichen Schreib- und Lesevorgängen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Die haben sogar ein relativ handfestes Limit, ja. Aber durch geschickte Techniken macht sich das nicht so stark bemerkbar, wie man das auf dem Papier vielleicht denken würde. Man so sieht, 3000 Schreibvorgänge Maximum, das klingt erstmal nach gar nichts und nach, hey, das habe ich in 3 Wochen erreicht. Letztendlich lassen sich damit dann aber mehrere Petabyte hintereinander schreiben, weil das für einzelne Zellen gilt. Aber die Controller versuchen eben, das möglichst umzuwälzen, dass auch Zellen genutzt werden, die eben quasi als Reserve festgelegt wurden. Da kann man dann doch eigentlich relativ sicher sein, dass man seine SSD auch 4, 5, 6 Jahre lang im Dauerbetrieb benutzen kann.
Ja, genau. Das war so eine dieser Kinderkrankheiten, die ich gemeint habe, die jetzt im Jahre 2011 eigentlich durch die Bank bei jedem Hersteller in den Griff bekommen wurden. Also früher gab es da mit Controllern noch ein paar Probleme, die Lebensdauer unter gewissen Umständen und unter einem hohen Füllstand der SSD vielleicht verkürzt hätten, aber das hat sich jetzt doch auf ein sehr gesundes Niveau eingependelt. Also ganz egal, ob das jetzt eine Intel ist oder eine OCZ oder eine Crucial, die ich persönlich empfehlen würde, da kann man relativ bedenkenlos zugreifen mittlerweile.
Wobei Intel ja dieses Jahr dieses Problem hatte, dass unter Umständen die SSD plötzlich nur noch 8 Megabyte oder irgendwas groß war.
Ja, das war ein bisschen peinlich, das stimmt.
Ja.
Das haben sie ja immerhin mit einem Update in den Griff gekriegt, aber das sind eben immer noch Kinderkrankheiten, die zwischendurch auftreten, das stimmt.
Ganz
genauso
genau.
Wie einige SandForce SSDs Probleme mit einigen Chipsätzen hatten. Da sind aber die Crucials, die M4 zum Beispiel, bisher relativ jungfräulich geblieben, was solche Probleme angeht. Kann ich daher auch nur empfehlen.
Generell vielleicht noch ein Satz dazu, dass man bei SSDs tatsächlich leicht auf die Firmware-Updates achten sollte. Das ist nämlich keine Makulatur, sondern bringt teilweise wirklich was. Bei der eben angesprochenen Crucial M4 gab es vor kurzem ein Firmware-Update, das auch die sequentielle Leistungsfähigkeit doch stark gesteigert hat. Und wie gesagt, bei Intel oder OCZ wurden durch Firmware-Updates ein oder andere Fehlerchen noch behoben. Also das ist vielleicht wirklich ein Hardware-Bereich, wo man darauf achten sollte, immer die aktuellste Firmware installiert zu haben.
Was ist momentan Preis, Größe? Die Empfehlung sind 80 GB momentan das so Preis-Leistung am besten oder kann man schon auf 120 schielen?
Mittlerweile gibt es ja die 120er schon für knapp über 100 Euro, daher kann man die ruhig nehmen. Mit kleineren kann man, wenn man da nicht nur Windows drauf installiert, sondern auch ein paar Programme, schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der Größe kriegen.
Genau, würde ich auch empfehlen. Ich habe momentan eine 64er Crucial C300 noch drin, also ein Vorgänger von der C4. Und so langsam wird es dann auch knapp. Vor allem, weil halt auch jedes Spiel immer meint, seine ganzen Daten auf die C-Platte auszulagern. Dann langsam wird es eng. Von daher.
Das nervt, ja.
Das
ist aber nicht nur bei Spielen, auch einige Installer von anderen Programmen sind einfach nur dämlich. Ich wollte mir gerade von Pinnacle die Demo von deren Schnittprogramm, Videoschnittprogramm installieren.
Das habe ich hier, das habe ich ja auch.
Ja, das Ding geht per Default immer auf C und lässt sich auch nicht beibringen, woanders hinzugehen. Ich habe aber blöderweise im Notebook halt nur eine relativ kleine SSD, weil ich meine Festplatte nicht rausschmeißen wollte und nicht so viel investieren wollte, habe ich eine M-SATA SSD. Ist gerade mal so groß wie so ein Stück Kaugummi. Und hat 40 GB nur. Da ist natürlich recht eng. Und ich habe jetzt nur 2 GB frei. Das ist dann etwas problematisch, wenn dann so ein dämliches Tool meint, sich an seit 10 Jahren bestehende Regelungen nicht halten zu müssen.
Ja, genau.
Dass man vorgeben kann, wo man darauf installiert. Das ist bei Spielen teilweise genauso.
Genau, das sollte man also wirklich beachten. Also eigentlich reichen 64 GB, aber wenn man dann Spiele hat oder eben so Schnittprogramme, gerade diese Schnittprogramme, kleiner Schwenk aus meiner Vergangenheit, ich habe ein Geburtstagsfilmchen geschnitten, ja, ich mach's ganz kurz, und das Problem an Schnittprogrammen ist, dass sie sehr oft zwischenspeichern und auf einmal hatte ich 120 GB nur an Cache quasi verbraten und das ist dann natürlich mit einer SSD dann nicht mehr so möglich, ja. Das muss man immer mit einkalkulieren. Deswegen lieber zu 128er greifen.
Wo man definitiv momentan nicht sparen muss, ist beim Arbeitsspeicher. Also die Preise sind absolut im Keller.
Jo, ich kaufe mir mittlerweile Arbeitsspeicher einfach nur aus Spaß, weil es so günstig ist. Echt. Der liegt hier rum, kein Mensch braucht den, aber der ist so billig, den muss ich kaufen. Das ist schon irgendwie verlockend. 10, 12 Gigabyte für ein 4 Gigabyte Modul, 10, 12 Euro für ein 4 Gigabyte Modul. Hallo?
Das ist Wahnsinn. Also eigentlich eine schöne Investition für die Zukunft. Ich glaube, da wird der ein oder andere vielleicht mehrere Dutzend Module gekauft haben, dass es jetzt demnächst wieder ansteigt. Ja, aber es ist ganz allgemein schon sehr überraschend, wie preiswert gute Hardware in 2011 war, finde ich. Also zumindest preiswert im Vergleich zu den vorhergehenden. Also sowohl bei Prozessoren als auch bei Grafikkarten und allen voran der Arbeitsspeicher. Das ist schon richtig gut. Also man hat selten so einen schnellen PC für so wenig Geld bekommen.
Werden jetzt allerdings wahrscheinlich alle verprügeln wollen, die Ende des Jahres eine Festplatte gekauft haben. Das sind so die einzigen Komponenten, die dann doch unverhältnismäßig teuer geworden sind, eben durch die Flutkatastrophe in Thailand, wo von Western Digital diverse Werke abgesoffen sind. So eine Terabyte-Festplatte, die dann nicht mehr 50, sondern 200 Euro kostet, ja, das tut weh.
Definitiv. Wie ist bei dir Entwicklung beim Arbeitsspeicher? Ich meine, DDR3 hat ja jetzt auch schon einige Zeit auf dem Buckel. Und außer, dass sich die Megahertz erhöhen, sehe ich da keinen großen Unterschied jetzt in den aktuellen Modulen.
Es soll DDR4 bereits nächstes Jahr einsatzfähig und in kleinen Stückzahlen kommen. Nur gibt es bisher noch keine Ankündigungen, welcher Prozessor und welches Mainboard das Ganze dann überhaupt unterstützen soll. DDR4 soll aber auch hauptsächlich wieder weniger Strom und ein bisschen mehr Takt bringen. Also ewig viel tut sich beim Speicher nicht mehr.
Gar nicht. Ich glaube, da muss eine ganz, ganz neue Technik her, wenn man auf dem Gebiet noch was erreichen will. Was ich vielleicht noch zu sagen wäre, generell bei Arbeitsspeicher, zumindest bei der Intel-Generation, ist es ziemlich egal, welche Art von Speicher man sich kauft. Also Benchmarks belegen, dass es keinen großen messbaren Unterschied zwischen den verschiedenen Megahertz-Zahlen oder auch Timings gibt. Da kann man relativ unproblematisch zu den günstigen Einsteigermodulen greifen.
Also das sieht da ein bisschen anders aus, wenn man sich so ein AMD APU-System, eben so ein Llama zulegen möchte mit integrierter Grafik. Na, die teilen sich dann ja doch die Speicherbandbreite mit dem Prozessor. Da sollte man dann schon den 1866er Speicher nehmen, auch wenn der ein bisschen teurer ist. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, wer spielt mit so einem Ding? So wirklich ernsthaft.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das Thema, das grundlegende Thema des der heutigen Folge ist im Prinzip, ja, Anfang des Jahres hat sich ein bisschen was getan, seitdem ist nichts so wirklich los gewesen und der allgemeine Trend geht einfach dazu hin, weniger Strom bei gleichbleibender Leistung. Aber dass man jetzt noch, ich meine, man wartet ja im Prinzip seit Jahren schon, dass die 4 Gigahertz endlich so richtig fällt. Es gibt zwar immer diese mit Übertakten und so, dass man dann drüber kommt, aber das jetzt von Haus aus schon über 4 GHz hat, die CPU,
ja, da geht's,
scheint nicht zu kommen.
Da geht auch der Trend eindeutig mehr Richtung Effizienz, wenn man sich so ein Intel Sandy Bridge Core i anguckt. Das Ding hat einfach die Rechenleistung pro Megahertz, die bei einem Pentium 4 zum Beispiel noch nicht mal ansatzweise denkbar war. Wenn man sich so ein Pentium 4 mit, was ich umgerechnet 10 Gigahertz vorstellen würde, das Ding wäre wahrscheinlich trotzdem langsamer als ein 2500K von Intel jetzt.
Ja,
daher, man braucht die 4 Gigahertz oder 5 oder 6 ja nicht, wenn der Prozessor auch ohne diese hohe Taktfrequenz trotzdem die Leistung bringt. Und genau das ist eben der Punkt. Die Dinger sind jetzt so schnell, auch ohne die hohen Taktraten. Außer bei AMD, die brauchen die leider dann doch momentan. Und daher taktet so ein Bulldozer ja im Turbo auch teilweise mit 4,2 Gigahertz. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir diesen Megahertz-Wahn nicht mehr haben, aber stattdessen Prozessoren haben, die auch bei 3 Gigahertz genauso schnell sind. Das bringt schon Spaß.
Ja. Hat eindeutig ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Es verkauft sich jetzt einfach besser, wenn man sagt, dass ein Prozessor effizient ist, als mit irgendwie neuen Rekord-Megahertz-Zahlen zu werben. Und dann musst du dir, wie gesagt, immer die Frage stellen, wozu brauchst du noch mehr Leistung? Also mir fällt jetzt kein Massenmarktgebiet ein, also bis auf wenige Einzelfälle, wo man noch mehr Prozessor- oder Grafikkartenleistung im Moment bräuchte. Von daher ist es ja nur logisch, dass man jetzt andere Gebiete als nur die Leistungsfähigkeit ins Auge fasst.
Dass da noch einiges machbar ist, das beweisen dann ja eben auch wieder die wirklichen Mobilplattformen, eben Smartphones und Tablets. Wenn man sich anschaut, dass da einige Doppelkernprozessoren nicht mal 1 Watt brauchen und trotzdem ausreichend Leistung haben, um ein vollwertiges Betriebssystem und Spiele und so darzustellen. Natürlich nicht auf dem Niveau, wie das ein Desktop-Rechner kann, aber für den Alltag immer noch ausreichend. Da sind wir noch weit von entfernt im Desktop-Bereich.
Ja, absolut, da geht noch jede Menge und da ist auch ein spannendes Thema, das zu beobachten. Und was uns halt ein bisschen fehlt, ist ein treibender Motor, sage ich mal, weil was sind so traditionell die Softwaregebiete, die nach Leistung schreien? Das sind einerseits die Spiele und andererseits vielleicht hochkomplexe Bildbearbeitungs- oder Videoschnittprogramme. Und ja, für beides ist momentan genügend Leistung da. Spätestens seitdem es SSDs gibt, gibt es auch im Alltag keinen großartigen Bedarf mehr nach mehr Leistung. Von daher müsste in der Richtung was geschehen. Es muss wieder irgendwas erfunden werden, was wirklich schreit nach Leistung. Oder beziehungsweise erfunden ist es ja schon. Es muss jetzt nur noch in Form neuer Konsolen vielleicht auch massenmarkttauglich werden. Und dann gibt es in der Richtung auch wieder ganz neue Dimensionen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht richtig vorstellen können.
Ich hätte da die Idee, wir laden uns einfach für den nächsten Podcast Chris Roberts und Richard Garriott ein und lassen die einfach eine neue Spieleschmiede gründen und dann passiert der Rest schon ganz von selber.
Gerne, Christoph.
Es liegt tatsächlich an der Software momentan.
Ja, es ist,
die Hardwarehersteller schaden vermutlich schon mit den Füßen und würden gerne bereitwillig wieder den Kampf ansagen für die größte Leistung, aber...
Ja, natürlich. Ich meine, stell dir in Crysis 3 vor, dass das wirklich einen Schritt nach vorne macht. Man muss ja bedenken, dass Crysis 2 nicht hübscher war als Crysis 1, das jetzt auch schon 4 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Also wir könnten schon viel, viel weiter sein. Und also für einen Grafikkartenhersteller ein gefundenes Fressen, wenn man dann bei Crysis 3 das dann wahrscheinlich wirklich mal fotorealistisch aussehen könnte, im Intro hinschreiben könnte, runs best on AMD oder so irgendwas. Ne? Aber das fehlt halt momentan. Ne?
Wenn man sich anschaut, was technisch möglich wäre, ich meine, so eine PlayStation 3 hat einen modifizierten GeForce 7000 Chip, ja. Das Ding ist aus PC-Sicht einfach mal hoffnungslos veraltet. Gibt gewisse Internetforen, da kriegt man auf die Frage, was man damit machen könnte, die Antwort, da ruckelt ja sogar Textverarbeitung mit. Und trotzdem kriegt eine PlayStation 3 Spiele wie Uncharted hin, die nun wirklich gut aussehen. Xbox das Gleiche. Und wenn die Grafikhardware, die wir jetzt im PC haben, einfach mal so ausreizen würden, bräuchten wir wahrscheinlich in die nächsten Jahre wirklich nichts mehr neu kaufen.
Das ist halt das Problem beim PC, oder sagen andersrum gesagt, der Vorteil an Konsolen, dass man es halt nicht auf 100-fach verschiedene Kombinationen optimieren muss. Die Engines laufen einfach bei Konsolen viel besser, weil sie einfach nur vorgegebene Hardware-Umgebungen haben.
Ja, dementsprechend also sehe ich jetzt auch nicht, dass in naher Zukunft selbst die nächste Hardware-Generation jetzt, also in Sachen die nächste Konsolengeneration jetzt nicht der Heilbringer sein wird.
Und warum?
Ich denke, weil die Firmen gehen jetzt momentan einfach mehr her, nebenher zu verstärken. Also das Problem ist, dass die Spiele heutzutage gut genug aussehen, eben für alle Beteiligten.
Ja.
Prinzipiell. Und jetzt eben dieser Schwenk weggeht hin zu Kinect und solche Spielereien und so, und beziehungsweise Community-Features.
Ja,
das drumherum einfach mehr gepflegt wird, und ich denke, das wird auch der Fokus von der nächsten Konsolengeneration sein, dann auch noch, dass eben diese Features noch weiter ausgebaut werden und weniger, natürlich schon bessere Hardware, aber nicht jetzt auf Biegen und Brechen die ultimative Hardware dann gemacht wird, weil das ist ja auch wirtschaftlich nicht so interessant. Man liest ja immer, bei jeder neuen Konsolengeneration liest man ja immer wieder, wie viel Verluste die jeweilige Hersteller mit der Konsole momentan machen und so Zeug.
Ja, du hast schon recht, ich denke, einer der Schwerpunkte der nächsten Konsolengeneration wird definitiv auf, also generell tiefere Vernetzungsmöglichkeiten und Gestensteuerung, Mimikerkennung liegen, hat ja auch jetzt Microsoft, der Produktionschef irgendwas, hat ja schon einen Einblick gegeben, dass Kinect 2 deutlich präziser sein soll und selbst die Blickrichtung erkennen soll. Also von daher hast du schon recht, das wird mit ein Schwerpunkt sein, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das grafisch oder sagen wir mal, vielleicht konzentrieren wir uns auch zu sehr auf die Grafik. Es gibt ja noch andere Bereiche wie KI oder sowas, Physik, also Sachen, die auch einen Prozessor mit benötigen. Und ich kann mir, wie gesagt, in dem Punkt nicht vorstellen, dass da nichts dabei rauskommt, womit man jetzt groß werben könnte. Also da wird mit Sicherheit auch ein großer Schritt getan werden.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Konsolenhersteller über kurz oder lang wirklich darauf hingehen, eher wieder kleine winzige Boxen zu bauen, die wenig Energie brauchen und dann eben auch die ARM-Technik einsetzen, die man im Tablet oder im Smartphone hat. Reichen tut's denen wahrscheinlich, weil das hört man ja aus allen Ecken. Nur die Grafik ist hübsch genug, mehr brauche ich nicht. Und bis Fernseher kommen, die höhere Auflösung als Full HD haben, wird's auch noch ein bisschen dauern.
Vielleicht kriegen wir im Rahmen von 3D da tatsächlich noch mehr, weil 3D ist ja auch ein Leistungsfresser und vielleicht tut sich da was bei der nächsten Konsolengeneration. Ja,
da glaube ich noch nicht mal dran, weil es mittlerweile ja Fernseher und Monitore gibt, die quasi automatisch in 3D umwandeln können. Der Trend geht da ja eh Richtung Autostereoskopie ohne Brille oder eben leichte Brillen über Polfilter. Und da gibt es diverse Geräte mittlerweile, die recht überzeugend direkt im Fernseher oder im Monitor umwandeln, ohne dass der Prozessor oder die Grafikkarte dann noch weiter belastet wird. Also da wird dann wieder ausgelagert. Selbst da brauchen sie die Leistung nicht. Oder man nimmt gute Programmierer, weil da muss ich Quitec mal loben. Quisis 2 lässt im 3D-Modus, also im stereoskopischen 3D-Modus, gerade mal knapp 10% an Leistung nach. Und nicht die 50-60%, die man normalerweise hat. Also das ist wirklich beeindruckend. Das läuft extrem flüssig auch in 3D.
Also wir haben festgestellt, dass der Trend eben hingeht zu weniger Stromverbrauch bei gleicher Leistung. Gibt es da irgendwie einen quasi übergreifenden Trend, der sich daraus ergibt dann in dem Moment?
Wenn man tatsächlich alles zusammenfasst, was wir jetzt gerade in der letzten Stunde so besprochen haben, dann ergibt sich eigentlich, dass große Desktop-PCs nicht mal mehr zwingend benötigt werden, weil wo weniger Energiebedarf da ist, braucht man keine riesigen Kühlsysteme, braucht man keine überdimensionierten Netzteile. Die Leistung passt dann tatsächlich in direkt hinter einen Monitor, ein Notebook oder auch in Fernseher. Daher denke ich mal über kurz oder lang, dass der PC zumindest in der Form, wie wir ihn jetzt kennen, eher Nischendasein fristen wird. Also es wird immer noch Bastler geben, die sich darüber freuen, aber über kurz oder lang denke ich, dass es eher ausgelagert wird, dass man entweder eine kleine Box im Fernseher hängen hat oder einen All-in-One-Rechner, der gleich den Monitor drin hat, wie Apple das jetzt vorgemacht hat und viele andere Hersteller, Acer und Co. eben auch nachgemacht haben. Da glaube ich, dass PC-Bastler auf Dauer gesehen echt einen schweren Stand haben könnten.
Ja, definitiv. Es ist einfach die logische Konsequenz von der Entwicklung der letzten Jahre. Dieser Desktop-Rechner wird zweifellos an Marktanteil verlieren. Noch mehr als jetzt schon. Ja, also ich denke, gerade diese Ultrabook-Generation, wenn sie sich vielleicht ein bisschen niedrig im Preissegment einpinseln sollte, dürfte da Zeitalter ist betrieben, aber einen neuen Trend einläuten, ja.
Denken wir nochmal einen Schritt weiter. Es gibt ja immer mehr Befürworter von dieser, immer mehr Leute, die der Meinung sind, dass es eigentlich nur darauf hinauslaufen kann, dass am Schluss eine One Box for All, also dass man quasi nur noch ein Gerät zu Hause stehen hat, das quasi nur noch von den ganzen Herstellern bedient wird mit Spielen und alles drumheran. Ist das wirklich eine Vorstellung, die in eurer Meinung nach realistisch ist, oder ist das eine Utopie, weil die Hersteller sich nie auf quasi ein Format einigen werden können? Schon allein aus marktwirtschaftlicher Sicht.
Ja, ich glaube wirklich, es ist ein utopischer Gedanke oder tendenziell utopischer Gedanke, weil einfach die Konkurrenz auf dem Markt immer da sein wird. Das hätte ja schon so ein bisschen was von Monopolstellung, One Box for All, kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Also es wird immer mindestens zwei Hersteller geben, meiner Ansicht nach, die da um die Gunst der Käufer werben.
Wenn ich mir die Trends gerade so anschaue, könnte es tatsächlich sein, dass diese eine Box, die du da angesprochen hast, noch nicht mal bei dir direkt im Wohnzimmer steht, sondern irgendwo in einem fernen Rechenzentrum und nur übers Internet angesteuert wird. Gibt's ja in Form von OnLive und Co. jetzt schon eingeschränkt. Ich sehe das auch alles relativ kritisch, weil man eben keinen Besitz mehr an Spielen hat und. Aber ich denke mal, für den Alltagsnutzer könnten diese ganzen Cloud-Geschichten auf Dauer gesehen einfach mehr Argumente haben als die Anschaffung teurer Technik.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Dies war die letzte Folge des Jahres. Entsprechend wünsche ich euch schon einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns voraussichtlich Ende Januar wieder. Bis dahin viel Spaß beim Spielen.